Paul. Ich finde Triton geil, das ist mein Typ. Ich fand ja auch Captain Iglo immer schon geil.
Ich kenne dich nicht, aber ich habe gehört, du bist im Ausland berühmt, wir heiraten.
Die beiden arbeiten für Intimissi oder wie es heißt und nicht für YouPorn.
Direkt mit meinem Mitbewohner ins Bett. Und das war mein erstes schwules Mal und auf einmal waren wir zusammen.
Das überrascht die Leute ja irgendwie immer wieder, dass wir sexuelle Wesen sind.
Ich möchte, dass du nur noch mit mir schläfst.
Das ist der todbringendste Satz in einer Beziehung. Oh, jetzt geht's aber in die Tiefe. Ich hatte einen Partner, der hatte pausenlos Affären. Ja, du staunst nicht schlecht, ne?
Ich liebe es einfach, wie du wartend blickst und dabei dein Gesicht nicht entgleiten lässt.
Ich trage heute Perlen, nur für dich.
Ich trage heute auch Perlen, nur für... Oh mein Gott! Das ist ja unglaublich. Ja. Das hätten wir uns abgesprochen.
Mhm.
Lustig. Wie geht's dir?
Liebe Perlen, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich.
Weil ich gestern bei Ariel war.
Und ich werde nie zu sowas eingeladen und ich würde sehr gerne, ich hätte mich gefreut, wenn ich zu Ariel hätte gehen können oder auch jetzt zu Barbie zum Movie Premiere, aber ich war nicht.
Also die Sache ist, bei so Filmpremieren wird halt nie Reise bezahlt, ne? Reise und Unterkunft, und ich glaube, deswegen holen die sich immer die Leute, die sowieso schon in entweder Köln oder Berlin sitzen bei den Premieren.
Meinst du?
Die sind immer ziemlich geizig, was sowas angeht. Ja.
Hätten trotzdem fragen können. Ich hätte die Reise auch selbst bezahlt. Hauptsache, ich hätte dabei sein können. War es toll?
Lass uns da gleich reinschlittern ins Thema.
Sehr gerne.
Einen Moment.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufelsküche.
Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
Darling, my darling, my darling.
Meine Haarfrisur zerfällt ja schon in all ihre Einzelteile, so langsam.
Hauptsache die Augenwimpern sitzen.
Hauptsache die Augenwimpern und nicht die Lippenwimpern, ne? Die sitzen.
Ja. Ja, schieß los. Also wie gesagt, ich war neidisch.
Also ich gehe ja generell gar nicht mehr gerne auf so Premieren, was viel damit zu tun hat, dass ich einfach deutsche Synchronisation hasse. Also ich finde das ganz furchtbar. Ich kann
ich
das
auch
nicht.
Danke, man auch dass einmal, du sagst.
Ja, wenn man auch einmal im Ausland gelebt hat und Filme im Original bewundern durfte, dann ist es ein großes Graus, wieder zurück nach Deutschland zu kommen und dort eine Synchronisation sich anhören zu müssen. Auch wenn ich weiß, dass Synchronisation eine Kunst für sich ist und das ist irgendwie für die Schauspieler ein ganz großes Ding. Tut mir leid, ich habe auch Freunde, die Synchro machen. Ich finde das ganz furchtbar. Bei Zeichentrick ist was anderes, aber gerade amerikanische Spielfilme dann auf Deutsch zu gucken, da geht so viel verloren und das nervt mich dann einfach nur und oftmals gefallen mir die Stimmen nicht. Also, deswegen gehe ich eigentlich nicht mehr zu so Filmpremieren. Aber bei Ariel habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich gedacht habe, das ist der Film meiner Kindheit. Das ist der, ich habe zwei Kindheitsfilme, die mich so geprägt haben. Das war einmal Ariel und Das letzte Einhorn. Und als Kind habe ich das natürlich immer auf Deutsch geschaut, ne? Da habe ich mir gedacht, okay, dann schaue ich mir die Neuverfilmung auch auf Deutsch an. Auch wenn ich inzwischen die Originalfassung auf Englisch auch schon 1 Milliarde Mal geschaut habe mit meinen Kindern in den USA. Es war ein Traum. Es war auf jeden Fall ein Traum.
Also du hast den Film gesehen gestern?
Ich habe gestern den Film gesehen. Das ist jetzt eine Woche vor Filmstart, glaube ich. Das war die Vorpremiere. Und sowohl der Produzent als auch der Musikkomponist und der dritte weiß ich gar nicht mehr, die waren vor Ort und haben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass die jetzt 4 Jahre an diesem Film gearbeitet haben. Und der Film kommt ja auch mit einem ganz großen, mit einer großen Kontroverse, dass Ariel als schwarze Meerjungfrau gecastet wurde. Und erstens mal fand ich diese Kontroverse total lächerlich, weil es ist ein Märchen. Also im Märchen ist es doch total egal, historisch gesehen, ob das jetzt eine weiße Person oder eine schwarze Person oder eine asiatische Person spielt, was auch immer. Es geht ja um die Geschichte. Und nichtsdestotrotz fand ich dann, als ich den Film gesehen habe, auch das Drumherum, das spielt ja in der Karibik, es ist ja in der Südsee. Und dort sind normal, also die Menschen dort sind einfach schwarz, das ist so. Und deswegen macht es einfach auch total Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt, dass Ariel auch schwarz ist und dass auch die Menschen in der Karibik, die dort gespielt werden, schwarz sind. Und im Zeichentrick sind die ja alle weiß. Und klar, wenn man mal drüber nachdenkt, macht gar keinen Sinn irgendwie, dass die da alle weiß sind. Ne? Ja, es war toll. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist sehr, sehr, sehr nah dran an dem Zeichentrickfilm. Also wirklich Szene für Szene super nah dran, bis auf ein, zwei kleine Sachen, die sie geändert haben. Ich war sehr enttäuscht von Melissa McCarthys Make-up.
Also wirklich?
Das geht ja jetzt, also sie spielt Ursula. Und Ursula ist, finde ich, eine der wichtigsten und größten und tollsten Bösewichte im Disney-Universum. Die ist, ich finde die so toll, weil sie so verbittert ist und so böse und so. Ich glaube, ganz viele da draußen wissen das gar nicht, dass Ursula, der Disney-Charakter Ursula, basiert auf einer Drag-Queen, auf Divine. Divine ist eine Drag-Queen, die vor Jahrzehnten ganz, ganz groß und berühmt war. Und die hat auch einen sehr speziellen Charakter gehabt. Und darauf wurde diese Charakter, diese Zeichentrickfigur basiert. Und Melissa McCarthy ist angeblich auch ein großer Drag-Fan und hat sich auch versucht, an diesem Charakter von Divine zu orientieren. Und ich war enttäuscht von Melissa. Ich bin vom ganzen Film super begeistert, aber von Melissas Performance und von Melissas Make-up, ich so, also da hätte man doch auch mal eine Drag-Queen hinschicken können als Make-up-Artist, die das macht, ne?
Ja, man hätte aber, ja, vielleicht sogar eine Drag-Queen als Schauspielerin engagieren können dafür.
Hätte man auch können, aber ich glaube, dann wäre es der große Shitstorm gewesen.
Dann Ausnahmezustand im Hause Disney, ohne Ende.
Ausnahmezustand, auf jeden Fall. Aber ja, alles in allem, großartiger Film. Ich finde die neue Ariel so toll, die spielt das so toll. Die ist eine perfekte Besetzung dafür. Auch der Prinz Eric, der ist ja ein Augenschmaus. Richtig toll. Ich finde ja auch, mein perfekter Prinz Eric wäre tatsächlich Shawn Mendes gewesen. Ich kann mir das so vorstellen, Shawn Mendes den Prinz Eric gibt. Ach, das muss er mir irgendwann mal privat, muss er mir den Prinz Eric spielen.
Oh, das ist aber Geschmackssache. So ein Shawn Mendes ist ja auch so ein bisschen so ein Elevator-Boy. Das muss man schon mögen, das Knabenhafte.
Ja, aber Prinz Eric ist ja auch so ein bisschen was Knabenhafteres.
Nee,
Im Zeichentrick, findest du nicht? Ja, der hat schon eine maskuline Statur.
Ist der sehr maskulin, der ist ja schwarzhaarig und der hat ja auch ein ganz markantes Gesicht. Also,
das hat Shawn Mendes auch.
Ja, aber Shawn Mendes und Prinz Eric zumindest aus dem Disney-Film, also wir kommen jetzt wieder auf das Thema, wie sollten sie in echt aussehen, verglichen mit einem Disney-Film, aber da, nee, ich sehe in einem Prinz Eric nicht einen Shawn Mendes. So ein Shawn Mendes ist auf jeden Fall ein Prinz, eher so der von der Prinzenrolle. Oder von der Kinderschokolade, aber der ist so auf seinem hohen Ross reitet, der da so und holt Dornröschen oder so aus dem Schloss.
Aber Prinz Eric ist doch auch so ein Softie, wie er sagt.
Aber der sieht nicht aus wie ein Seemann, Schatzi. Das ist jetzt kein Seemann.
Okay, der neue Prinz Eric ist jetzt auch nicht unbedingt ein Seemann, das ist auch ein Softie, der sieht aus wie aus High School Musical, aber toll.
Ich finde Triton geil, das ist mein Typ. Ich fand ja auch Captain Iglo immer schon geil.
War das der Captain Iglo? Nee, ne?
Nee, weiß ich nicht, aber ich fand Captain Iglo immer schon attraktiv.
Das ist die Griechin in dir, die so ein bisschen was mit Wasser zu tun hat, ne? Das
ja, wobei ich ja Angst vor Wasser habe, das wissen ja viele gar nicht. Ich gehe ja nicht ins Wasser.
Wie kann man
ich Angst nicht in den Pool.
Schwimmbad?
Ich gehe nicht ins, nee, ich gehe nirgendwo hin, in keinen Fluss, in keinen See, beziehungsweise natürlich gehe ich da rein, mit viel Diskussion, mit viel Theater, meine Freundinnen wissen das. Ich bin immer die auf alle Sachen aufpasst am Strand, wenn alle ins Wasser gehen. Ich lieg da im Schatten.
Woher kommt das?
Ich hatte immer schon Angst vor Wasser. Ich muss dazu sagen, ich habe sogar meinen Junior-Rettungsschwimmer gemacht beim DLRG.
Dabei sollte das Wasser Angst vor dir haben. So sollte es eigentlich sein.
Ich habe ganz viel Respekt vor Wasser und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht, aber obwohl ich beim DLRG war und jahrelang geschwommen bin, jede DLRG-Stunde war für mich ein Horror als Kind. Ein Horror. Ich fand es ganz, ganz schlimm.
Aber auch so Angst vom Ertrinken oder was ist das?
Purer Respekt. Okay. Bei jeder Welle, die kommt, ich kriege eine Panikattacke dann.
Ja, okay, gut, dann mach das vielleicht, aber dann kannst du ja trotzdem in den Pool hüpfen, das geht doch.
Nee.
Okay. Also ich habe das bei offenem Wasser. Offenes Wasser finde ich ganz schlimm, wenn ich nicht weiß, was da unten vor sich tümmelt und so, ne?
Ja.
Ich könnte zum Beispiel niemals, wenn man irgendwo im Mittelmeer ist oder so, einfach von einer Yacht runterspringen und da im Wasser das Wasser genießen, könnte ich nicht. Höllenvorstellung.
Ja.
Aber auch weil ich
aber so ich habe es schon gemacht. Ich bin schon von einem Katamaran echt ins Meer gesprungen und es war dunkel, dunkelblau, also nirgendwo mehr Grund in Sicht. Und ich muss aber dazu sagen, da hatte ich jemanden dabei, der hat mich vorher ausgelacht, als ich gesagt habe, ich kriege da eine Panikattacke und der hat mich schneller wieder rausgezogen, als er gucken kann. Da wusste der, das ist kein Joke hier mit der.
Oh nein.
Ja, wir waren vorletztes Jahr in Zell am See in Österreich und da haben wir eine Tretbootfahrt gemacht über den Zeller See.
meine Freundinnen und ich, wie Rentner. Und auf einmal kam so ein Wind und das fing an zu schwanken. Da habe ich so einen Schreianfall bekommen, dass das fast in einem Streit ausgeartet wäre. Die haben sich für mich so geschämt, weil das jeder in Österreich gehört hat. Ich habe so eine Panikattacke auf einem Tretboot bekommen.
Du bist aber auch eine Drama-Queen.
You got it. You got
it. Wenn man Nicolette bucht, bekommt man Nicolette.
Ja, aber was ich noch sagen wollte zu dem Thema Synchronisation. In Berlin finden ja die meisten Synchronisationen statt. Das ist ja so eine richtige Synchronstadt, Berlin.
Und Hamburg.
Mhm. Ich finde, dass unser deutsches Synchron ja wirklich schon gut gemacht ist. Und wie du gesagt hast, das ist auch eine schauspielerische Kunst. Du kannst nicht irgendjemanden für eine Synchronisation beschäftigen. Dennoch, mich stört das auch total, weil ich alles immer nur im Originalen schaue. Und ich glaube, wenn du einmal damit angefangen hast, dann fängst du an, dich zu vergiften und dann kannst du das nicht mehr gucken. Und das Schlimmste ist, wenn Lieder übersetzt werden. Da kriege ich die Krise.
Die haben
lass zumindest die Songs in Englisch laufen.
Ja, die haben auch jetzt, na gut, bei einem Zeichentrickfilm verstehe ich das für Kinder, ne, weil die dann wahrscheinlich kein Englisch können. Es gibt ja von Ariel, der Zeichentrickfilm, gibt es ja zwei Fassungen. Es gibt einmal die von 89 und dann gibt es die von 98. Die sind irgendwann auf den Trichter gekommen, 98, warum auch immer, dass sie das neu synchronisieren müssen und auch die Lieder dann anders sind. Also das ist nicht mehr der Text, den wir mitsingen können aus 98. Und das ist so tragisch und der neue Film, die Synchronisation, orientiert sich auch an dieser Zweitsynchronisation des Zeichentricksfilms. Das heißt, die Lieder waren mir alle fremd. Ich habe die dann irgendwie nur noch in Englisch im Kopf gehabt und habe gedacht, hä, aber das Deutsch war doch ganz anders. Aber naja, eine Sache, die mir noch zu der Premiere oder zu diesem Film aufgefallen ist, ich krieg wahrscheinlich eins vom Disney auf dem Deckel, weil wir dürfen eigentlich noch gar nicht drüber sprechen, aber egal. Ich finde es super schön, dass sie, wie gesagt, ein bisschen mit der Zeit gehen und dann auch den Cast diverser gestalten und auch Ariel als schwarze Hauptdarstellerin gecastet haben, finde ich großartig. Ich finde es aber leider eine verpasste Chance, dass wenn man so einen Film neu auferleben lässt, dass man dann auch an der Geschichte der Ariel des Zeichentrickfilms nicht ein bisschen nochmal da Hand annimmt und das ein kleines bisschen ändert. Denn mein großes Problem mit Ariel ist, ich finde die großartig, dass sie so ein bisschen naiv ist, es ist ein 16-jähriges Mädel im Film, dass die eine Rebellin ist, die ist abenteuerlustig und all das. Aber was mich an der Geschichte stört, am Zeichentrickfilm ist, dass sie halt einfach ihr komplettes Leben aufgibt für so einen scheiß Prinzen. Also wieder dieses, das Mädchen muss gerettet werden vom Prinzen oder das Mädchen braucht die Validierung des Prinzen, das Mädchen fühlt sich nicht vollständig ohne diesen Prinzen, ohne die große Liebe. Das ist das, wo ich denke, Disney und Pixar haben das doch schon ganz toll gezeigt bei Frozen, dass man das nicht braucht, dass das Bullshit ist, Mädchen so ein altes Frauenbild irgendwie einzutrichtern. Und das hätte ich mir gewünscht, dass man das ein kleines bisschen nochmal aufpoliert, die Geschichte für die Neuverfilmung, wenn man sowieso schon da ein paar Sachen ändert. Ne? Weißt du, was ich meine?
Total, aber das ist ja in allen Märchen das Problem. Damit suggerierst du ja kleinen Jungs und kleinen Mädchen schon, dass es sich um diesen Mann dreht. Aber Mädchen lernen nicht nur, dass sie sich für Männer aufgeben müssen, sondern auch, dass Männer mit Drachen kämpfen, über Meere segeln, über Berge steigen für sie. Und irgendwann kommt er auf dem Pferdchen daher geritten und rettet sie. Und ich finde auch, dass daran, ich kann nicht sagen, alles falsch ist, wir wollen jetzt auch nicht hier übertreiben, aber ja, ich finde auch, man kann manche Sachen so ein bisschen moderner machen. Absolut.
Ja,
weil
das setzt sich wehgetan.
Ja, das setzt sich ja wirklich auch in den Mädel- oder Frauenköpfen hinterher fest und Hollywood ist nicht das reelle Leben. Das kann ich auch beim Daten jeden nur sagen, der irgendwie auf so einem Hollywood-Trichter unterwegs ist. Das echte Daten hat nichts mit Hollywood zu tun. So schade das auch ist, ich hätte mir auch gewünscht, wenn ich durch Notting Hill laufe in London, dass da jetzt Hugh Grant aus dem Buchladen kommt und sagt, ich kenne dich nicht, aber ich habe gehört, du bist im Ausland berühmt, wir heiraten. Ist never passiert.
Würdest du auch so einen alten Knacker nehmen?
Hugh Grant?
Mhm. Der ist auch schon über 65 oder so, oder?
Der ist doch sexy. Also ich finde Colin Firth und Hugh Grant, das sind ja so die britischen Paradeschauspieler. Ich finde, die sehen jetzt noch attraktiver aus als vor 20 Jahren, wo sie richtig knackig waren. Oh, mega.
Okay. Ich weiß gar nicht, welcher britische Schauspieler, doch, Harry Styles. Ich möchte ihn ja inzwischen auch schon Schauspieler schimpfen, weil er ein paar sehr gute Filme gemacht hat. Harry Styles, finde ich, großartig. Mhm. Ganz, ganz toll. Aber ist dir wahrscheinlich wieder zu bubenhaftig, ne?
Das Problem ist, wenn ich manche Leute
zu sehr noch als Kinder im Kopf habe. Also Harry Styles als 17-Jährigen. Wo war er mit dabei? Overground? Underground?
One Direction.
In der One Direction, da war der mit dabei. Das ist so wie Tokyo Hotel. Ich finde, die sehen beide auch ganz toll aus. Bill und...
Tom?
Bill und Till, wollte ich sagen. Bill und die Till. Sehen beide auch ganz...
Vorschlagen.
Das finde ich, sieht auch ganz toll aus. Also liebe Grüße an der Stelle. Finde sie unfassbar sympathisch beide, obwohl sie so verschieden sind. Aber ich sehe die halt auch immer noch als Knaben vor mir. Und das kriegt mein Gehirn nicht so richtig verarbeitet.
Glaubst du, die Spice Girls, wenn wir schon bei Boygroups sind, glaubst du, die Spice Girls haben noch einen aktiven Gruppenchat? Ich hoffe. Ich habe da letztens drüber nachgedacht, die müssen noch einen aktiven Gruppenchat haben.
Ich glaube nicht. Witzig ist ja, dass die Briten WhatsApp benutzen. In Amerika gibt es WhatsApp ja nicht, das nutzt da keiner. Die benutzen alle den normalen Messenger. Und ich glaube nicht, dass sie einen Gruppenchat haben. Und wenn sie einen haben, ist Victoria nicht mit dabei oder auf stumm geschaltet.
Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die absolute Best Friends for Life sind. Die haben was miterlebt, was kein anderer Mensch auf dieser Welt jemals erleben wird. Und das wird die so zusammengeschweißt haben. Und ich glaube, ich möchte mir das einfach so in meinen Kopf einreden, dass die einen aktiven WhatsApp-Gruppenchat haben und dass die sich da auch täglich ihr Essen hin und her schicken.
Auf keinen Fall.
Und dass Victoria sich über die lustig macht, weil die überhaupt essen. Und Victoria sagt, Essen ist für Anfänger.
Und Victoria ist so an ihrer Nähmaschine und sagt sich, oh, das kleine Schwarze nähe ich mir gerade, das 100. in der Collection.
Victoria hat gerade ihre Assistentin zur Apotheke geschickt, um die nächste Packung Ozempic sich zu holen.
Naja, auf jeden Fall hat Victoria ja ihre Brustimplantate rausholen lassen und die hat jetzt wieder Natural Boobs.
Hat sie?
Ja.
Ich fand, die sahen immer so aufgesetzt aus, als hätte man da
Weil sie so schmal ist.
Ja, genau. Das hat ihr irgendwie nicht so gestanden.
Aber man muss ja sagen, die Victoria Beckham sieht ja Bombe aus.
Bombe. Jetzt pass auf. Letzte Woche habe ich gesehen, dass
Victoria Beckham... Hast du die getroffen bei Lidl?
Fast. Ich war nah dran. Also der Weg zu Victoria Beckham ist für mich kein weiter mehr, denn Victoria Beckham und ich haben in Beverly Hills den gleichen plastischen Chirurgen.
Nein.
Ja.
Mein Chirurg. Ach, du kamst mir eh so bekannt vor. Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, an wen erinnert mich meine Candy?
Ganz genau. Die Praxis meines Vertrauens, mein Doc, der meine Nase gemacht hat und bei dem ich wahrscheinlich in Zukunft auch noch für die eine oder andere Korrektur landen werde, für andere Sachen, der hat gerade erst ein Video mit Victoria Beckham zusammen hochgeladen in seine Story, dass sie bei ihm in der Praxis war und eine Hautbehandlung gemacht hat, also irgendein Laser. Und ich dachte mir, okay, das ist doch interessant. Ne? Geht
also
zum gleichen Arzt.
Ja, das ist doch der Hit. Nochmal zurück auf das Thema Gruppenchat. Man kann das jetzt nicht auf jede Girlband münzen, aber ich weiß aus erster Hand.
Die No Angels.
Von irgendeiner anderen Girlband, dass auch wenn man jahrelang so intensiv zusammengearbeitet hat, entsteht dann natürlich eine freundschaftliche Beziehung, aber das war trotzdem in erster Linie ein Berufsverhältnis, was ich nachvollziehen kann und das zerschlägt auch schnell wieder, vor allen Dingen, wenn jeder busy ist.
Also ja, dass Vanessa nicht mehr in diesem Chat ist, ist klar. Die ist ja,
aber sie hat sich ja angeblich jetzt geäußert. Hast du den Text gelesen?
Ja, ich habe es gelesen, dass sie alle in Ruhe lassen sollen.
Also eigentlich war das ja die Message, ne, von ihr.
Du hast ja, glaube ich, noch mehr Insights als ich, aber ich glaube schon, dass die einen Chat haben. Gerade wenn es wieder losgeht mit, jetzt machen wir ein neues Album, jetzt machen wir eine neue Tour, dann wird dann ein halbes Jahr vorher geht's da los. Und ich glaube auch, dass die sich gegenseitig noch zum Geburtstag gratulieren und zu Weihnachten und so, das glaube ich schon. Aber natürlich, guck mal, ich habe ja auch Freundeskreise seit 10, 15, 20 Jahren, da hört man sich ein halbes Jahr nicht. Ne? Mhm. Und dann schreibt man mal und dann ist das wieder wie früher.
Doch. Ja, das kenne ich auch und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Und durch Instagram habe ich auch nochmal eine ganz neue Form von, wie halte ich Kontakt zum Menschen gelernt, weil manchmal antworten auch Freunde von mir einfach auf meine Story und dann schreibt man da so ein bisschen. Mhm. Und ich finde es schön, dass es da so viele Wege gibt. Aber ich habe auch Freunde, die habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen, die sind aber sowas von in meinem Herzen.
Ja, Das geht mir genauso. Ich finde das sowieso so ein Irrglaube zu sagen, dass die Qualität einer Freundschaft was mit der Frequenz des sich voneinander Hörens zu tun hat. Das ist ja gar nicht so. Mhm. Also meine besten Freunde, wenn ich von denen ein Jahr nichts höre, dann weiß ich, dass das alles okay ist immer noch. Ich kann jederzeit dorthin und es ist immer noch so schön wie vorher. Und ja,
Hast du noch Freunde in deiner alten Heimat?
Ja, aber das ist weniger als eine Handvoll, würde ich sagen.
In Karlsruhe, gell?
Aus Karlsruhe, genau. Karlsruhe und Umgebung. Das ist weniger als eine Handvoll auf jeden Fall. Das sind auch niemand mehr aus meiner Klasse oder so, ne? Das sind Bekanntschaften, das sind Leute, mit denen ich mich früher viel und gut verstanden habe. Aber man lebt sich so ein bisschen auseinander, ne? Auch nachdem ich dann in die USA geflüchtet bin und dann nach Berlin geflüchtet bin. Das sind auch, ich führe so ein Leben, mit dem die gar nichts anfangen können. Das verstehen die auch gar nicht, ne? Und da hat man nicht mehr viel gemein. Und es interessiert mich auch gar nicht mehr, was die machen zum Teil.
Mhm. Ja. Ja.
Aufgewärmt schmeckt's nochmal besser.
Nicolette, du hast den Eurovision geguckt. Während du gebügelt hast.
Ja, ich habe den Eurovision geschaut, allerdings nur 1,5 Stunden und dann bin ich ins Städtchen gegangen und ich bin ganz, ganz traurig, dass
Frankreich
nicht so super platziert war. Ich habe es auch irgendwie nicht so richtig verstanden, dass Schweden gewonnen hat. Ja, soll ich dir mal zeigen, wie sie performt, die Lorraine? Hast du das gesehen, wie sie das macht?
Ich hab's geliebt. Ich fand das großartig. Also,
ich finde das Lied ganz gut, aber das ist jetzt kein Lied, was ich mir im Auto anmachen würde. So sehe ich das immer.
Wirklich, für mich ist das der Banger. Der Banger. Ich höre das hoch und runter seit Monaten.
Nee, ich fand Frankreich ganz, ganz toll dieses Jahr. Ich war wirklich so ein bisschen traurig.
Ich fand Frankreich war auch eine meiner absoluten Favoriten. Ich fand das so urfranzösisch. Das war so toll. Das war wirklich, wirklich großartig. Und hast du die Reaktion von ihr gesehen, die dann viral gegangen ist? Die hat dem Publikum den Mittelfinger gezeigt.
Aber von wem hat sie denn die wenigen Punkte bekommen?
Von allen Zuschauern weltweit.
Diese Reaktion von ihr, von wem?
Die war darauf, als es gibt ja zwei Runden. Die erste Runde ist, wenn die Jury des jeweiligen, also der aller Länder, jedes Land hat eine Jury und die vergeben Punkte. Und das ist das, wo wir sehen, Germany 12 Points, blablabla. Das ist das, was wir sehen. Und dann am Ende kommt noch mal eine Runde, wo alle Zuschauervotes aus den einzelnen Ländern zusammengerechnet werden und die ergeben dann eine Gesamtpunktzahl und die wird dann vorgelesen. Dann heißt das, Frankreich bekommt aus dem Zuschauervoting 50 Punkte. Mhm. Und dann hat sie diese 50 Punkte von den Zuschauern bekommen und hat dann den Zuschauern den Mittelfinger gezeigt daraufhin. Und ich fand das, ich fand das so ein bisschen überheblich auch von ihr, aber ich fand es halt auch sehr lustig. Ich habe es gefühlt.
Ja, ich glaube, also ich möchte an der Stelle einfach sagen, ich würde das normalerweise auch unmöglich finden, aber ich hatte mal eine Situation in meinem Leben, da war ich auch eine ganz, ganz schlechte Verliererin und das hat mich monatelang wütend gemacht. Can you guess?
Ja, welche, natürlich.
Welche Sendungen verliere ich denn am laufenden Band? Alles, was auf Vox ist.
Naja, also Entschuldigung, du hast aber auch keinen Modegeschmack, ne? Was soll man sagen?
Nein, ich meine gar nicht. Ich meine gar nicht Shopping Queen. Also Shopping Queen hat mich nicht so gestört, sondern das perfekte Promi-Dinner war etwas, da war ich richtig pisst auf die anderen. Und für alle, die das jetzt hören, es ist aber auch wieder alles in Ordnung zwischen mir und den anderen Kandidatinnen. Ich war einfach.
Da gab's dann Beef zwischen den anderen Kandidaten?
Nein, es gab keinen Beef. Ich war einfach.
Aber bei
nur
dir intern gab's Beef.
Bei mir dich in meiner Seele drinne. Ich war einfach super enttäuscht und wütend ganz lange, weil ich finde, dass meine Leistung der erste Platz gewesen wäre. Und ich finde, wenn du dann so eine Französin bist, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, beim Eurovision, die einfach ganz, ganz toll performt, mit einer Grazie und einer Eleganz und dann stehst du ganz hinten zwischen, das muss man ja auch mal ehrlich sagen, Candy, nicht, also Schweden ist ja vielleicht noch ganz toll und andere auch, aber es war ja auch viel Schrott vor ihr, besser platziert. Ja, das ist wie wenn du verlierst gegen Wadahade Dudeda oder Gildo hat euch lieb.
Ja, das kannst du doch nicht. Da klar, da zeigst du den Mittelfinger.
Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich dieses Jahr die Kandidaten wirklich stark fand. Ich fand das einen sehr starken ESC. Also da war wenig dabei, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht. Also es gab auf jeden Fall Kandidaten, aber wenig. Ich war zum Beispiel auch ein Riesenfan von Israel. Ich fand die großartig, die hat so toll performt, die hat eine krasse Stimme gehabt. Also meine Favoriten waren Schweden, Israel, Frankreich, auch in der Reihenfolge.
Wie fandst du Deutschland?
Ich fand Deutschland, als ich es gesehen habe, ich hatte das beim Eurovision zum ersten Mal gesehen, diesen Beitrag, und habe gedacht, geil, ist irgendwie ganz lustig, geht ab. Und dann aber im Vergleich zu allen anderen Ländern, da habe ich gedacht, naja, okay, dann ist ja schon wieder klar, warum wir nicht gewinnen. Ich fand es dann irgendwie nicht mehr so gut.
Ja, wie fandst du das, als die No Angels damals beim Eurovision waren?
Ich fand den Song nicht gut, leider, von No Angels. Aber ich glaube auch inzwischen ist es scheißegal, mit was wir auftreten. Das ist ein Politikum. Also wir sind einfach sehr unbeliebt im Rest der Welt als Deutsche.
Es ist nicht cool, deutsch zu sein, leider, ja.
Es ist nicht cool, deutsch zu sein. Auch was bei uns politisch, außenpolitisch die letzten 15, 20 Jahre los war, das kommt einfach nicht gut an in der Welt. Und ich glaube, wir könnten da keine Ahnung, wen hinschicken, Celine Dion hinschicken für Deutschland, wir würden 0 Punkte bekommen.
Das stimmt.
Ich glaube, es ist einfach Zeit, dass wir da jetzt mal eine Pause machen.
Ich habe neulich ein Video gesehen, welches Image wir Deutschen beim Rest der Welt haben. Und es war wirklich unter aller Kanone. Wir sind ja grundsätzlich die biertrinkenden, brezelessenden, trachtentragenden Menschen. Aber ja, es gibt auch, die sich immer beschweren, das schlecht gekleidetste Volk in Europa, das Volk mit den meisten Umtauschen und Retouren. Wir sind Platz 2, was die Steuern betrifft. Also deutsch zu sein ist
nach
international
Belgien, ne?
Nach Belgien. Deutsch zu sein ist international gesehen kein Schnitzel essen.
außer unsere Vorzeigedeutsche Heidi Klum. Ich finde, die trägt ein tolles deutsches Bild in die Welt. Die ist ja auch unglaublich beliebt in den USA. Also die ist ja so, glaube ich, nach Angela Merkel die bekannteste Deutsche weltweit. Also mir würde niemand einfallen, wer bekannter ist als Heidi Klum und Angela Merkel.
Wahrscheinlich noch Marlene Dietrich.
Glaube ich fast nicht. Also ja, die Jugend kennt Marlene Dietrich nicht mehr, ne?
Nee, und aber Heidi Klum, glaube ich, ist Heidi auch Klum. Die bekannteste.
Etwas, das ich ganz oft geschickt bekommen habe und was ich auch tatsächlich, ich glaube, von unseren Küchenschaben gehört habe, ist, dass sie gerne mal unseren Senf hören würden zu der Kampagne, die Heidi mit Leni für Intissimi oder wie das heißt, diese Unterwäschemarke gemacht hat.
Isimisi. Schwester Company von Calzedonia. So.
Isimisi. Auf jeden Fall fand ich die Frage schon total absurd. Ich so, warum soll ich da jetzt eine Meinung zu haben? Und zweitens mal, warum ist das jetzt ein Skandal? Was regt ihr euch auf? Ich habe es wirklich nicht verstehen können.
Ja.
Keine Ahnung. Was ist denn bei den Leuten los?
Ja, das Kranke an dieser Kampagne sind die Leute, die sich so eine Frage stellen. Also man muss auch nicht in allem und jedem immer irgendwas Sexuelles sehen, jetzt mal bei aller Liebe. Und auch wie sie da historische Stücke irgendwie rausgerissen haben aus der Pornografie und aus kulturelle Hintergründe, wie Mutter-Tochter-Verhältnisse immer schon sexualisiert wurden. Also, ich sag dir was, wenn da ein Mann stehen würde mit seinem Sohn in der Badehose nebeneinander, würde doch auch wieder keiner einen Mucks von sich geben. Mhm. Und ich finde das irgendwie, also und da sind wir wieder bei dem Thema, die Deutschen, die können auch alles tot diskutieren. Mir wäre es auch einfach nicht in den Sinn gekommen, mir wäre es nicht aufgefallen. Und ich finde es teilweise auch einfach krank, was Leute da für ein Fass aufmachen. Super unnötig.
Und jetzt pass auf, dieses Fass machen nur Frauen auf. Es sind Frauen, die mir schreiben, dass sie diese Kampagne geschmacklos finden. Es sind Frauen, die mir schreiben, dass sie das nicht verstehen und dass es total übersexualisiert ist. Und ich finde, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie brainwashed auch Frauen selbst sind, wenn es um ihre eigene Weiblichkeit geht und wie sie zu sein haben und wie sie nicht zu sein haben. Und dass sie leider nach diesen Rollenbildern groß geworden sind und sich da auch selbst rein begeben und nicht losdenken können. Heidi Klum hat sich selbst geäußert tatsächlich letzte Woche auf ihrer Instagram-Story zu dieser Kampagne.
Echt?
Sie hat auch sie hat gesagt, sie versteht das gar nicht, sie kriegt das auch gar nicht mit, dass Leute diese Kampagne skeptisch betrachten und dass sie die nicht so gut finden, weil sie sagt, schau mal, wie schön ist es, dass ich so ein tolles Verhältnis mit meiner Tochter habe, dass wir voreinander in Unterwäsche stehen können, dass wir stolz auf unsere Körper sind und dass wir uns nicht füreinander und auch nicht voreinander schämen. Und ich glaube, das finde ich eine sehr schöne Herangehensweise, mit dieser Sache umzugehen. Die sind einfach locker und das ist ein Job und die verkaufen halt da jetzt Unterwäsche und sorry, Leni ist inzwischen 19 oder 20 Jahre alt, das ist doch kein 14-jähriges Mädel, das übersexualisiert wird, das ist eine Frau, die Sex hat, die eine Sexualität hat und die stolz auf ihren Körper sein darf, warum darf sie das nicht neben ihrer Mutter, also was ist denn das für ein Quatsch?
Weißt du, wenn Heidi Klum und Leni Klum nicht so aussehen würden, wie sie aussehen, wäre die Diskussion um das Thema auch gar nicht so dramatisch. Stell dir die beiden einfach mal nicht, also die entsprechen ja einem sozialen Schönheitsideal, das muss man ja einfach sagen. Ich würde sagen, 99% der Menschen finden Heidi Klum und ihre Tochter wunderschön und der eine Prozent, der sagt nein, die haben keine Augen. Und würden die beiden anders aussehen, würden sie nicht diesem klassischen, wunderschönen Standard entsprechen, wäre da auch keine Diskussion um Sexualität wieder in der Runde. Ich finde das einfach unfassbar, um ehrlich zu sein. Und wir müssen damit auch mal dringend aufhören. Weißt du, Frauen kämpfen seit Jahren dafür, nicht immer sexualisiert zu werden. Und am Ende des Tages werden sie ja dann doch immer sexualisiert. Da wird direkt gesprochen von irgendwas pornografischen Mutter-Tochter-Gehabe und so. Also wenn die beiden separat auf einem Plakat wären, würde es doch auch niemanden interessieren. Himmelgott nochmal.
Ich finde, deutsche Frauen vor allem sollten auch damit aufhören, andere Frauen gegeneinander irgendwie aufzuwerten oder sich über andere Frauen aufzuregen. Es ist doch viel schöner, wenn man als Frau das unterstützt, wenn man sagt, finde ich toll, das ist doch eine schöne Kampagne, die ist ästhetisch toll, das ist nicht anrüchig. Warum muss man andere Frauen kleinreden? Warum können sich Frauen nicht füreinander freuen und für ihren Erfolg und für dafür, dass sie ein positives Körperbild irgendwie für sich selbst geschaffen haben, dass sie stolz auf ihren Körper sein können. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, okay, ist auch einfach gesagt, wenn man eben diesen Maßen entspricht und so weiter. Das stimmt, aber nichtsdestotrotz ist es doch viel schöner, positiv auf Dinge zu schauen, als immer ein Haar in der Suppe zu suchen, oder?
Ja, aber ich finde, wenn wir auch von Körpermaßen sprechen, da sind wir ja genau bei dem Punkt, die sollten ja bei diesem Vorwurf ja eigentlich keine Rolle spielen. Und wenn die Körpermaße doch eine Rolle spielen bei dem Vorwurf, dann wissen wir beide ja ganz genau, geht es hier gar nicht um die eigentliche Sache, dass Mutter und Tochter in der Unterwäsche sind. Dann sprechen wir nämlich hier von einem ganz anderen Thema. Von einem ganz anderen Thema. Und da muss man wirklich differenzieren, weil ganz oft sind Vorwürfe gegen Frauen gar nicht basierend auf das, was Leute eigentlich behaupten. Überhaupt nicht.
Das ist immer sehr viel tiefer, ne? Das ist, es lenkt immer irgendwas ab, habe ich das Gefühl.
Total. Es wird immer abgelenkt auf irgendwas. Und am Ende des Tages, also sind wir jetzt mal ehrlich, mir sind Werte und Glaubenssätze wirklich ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt super geil aussehe, dass mich Millionen Menschen Unterwäsche angucken sollten und ich hätte eine Tochter, die auch ganz wunderbar aussieht, dann können wir das gerne machen. Irgendwo war letztens die Diskussion von einer deutschen Schauspielerin, die mit ihrer Tochter zusammen im Playboy war. Und ich muss sagen, dass das nochmal für mich einen ganz anderen Schwerpunkt hat, das kann man nicht vergleichen, weil der Playboy ein Magazin ist. Wir haben schon mal darüber gesprochen, ob ich mich für einen Playboy ausziehen würde. Der Playboy ist nochmal eine ganz andere Ausgangssituation. Da geht es darum, Frauen zu objektivieren, als Sexobjekt darzustellen für ein fast ausschließliches männliches Publikum. Aber doch keine Unterwäschenkampagne von einem Geschäft, was einfach nur Unterhosen und BHs verkauft. Die beiden arbeiten für Intimissi oder wie es heißt und nicht für YouPorn. Also, wir müssen da die Kirche im Dorf lassen. Erinnerst du dich noch an den Tag, als du nach Berlin gezogen bist?
Sehr, sehr gut erinnere ich mich an den Tag, weil der mein Leben geändert hat.
Erzählst du es mal?
So viel passiert ist. Boah, also der Tag, an dem ich nach Berlin gezogen bin.
In welchem Jahr war das?
Das war im Jahr 2011, letzte Septemberwoche 2011 oder erste Oktoberwoche 2011, das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin an dem Tag von meinem zukünftigen Mitbewohner abgeholt worden. Ich hatte noch nie einen Fuß nach Berlin gesetzt zuvor, habe über drei Ecken dort ein WG-Zimmer gefunden, was vor 12 Jahren schon schwierig war, um hier zu studieren. Und mein neuer Mitbewohner hatte seinen damaligen, oh Gott, jetzt wird's richtig hässlich, hatte seinen damaligen Freund seine Beziehung in Karlsruhe besucht mit einem Umzugswagen, um mich dann abzuholen und nach Berlin hochzubringen, weil ich Pech mit dem Umzugswagen hatte. Und auf der Fahrt nach oben, nach Berlin, haben wir uns halt super verstanden und hatten uns auch das erste Mal gesehen, ne, außerhalb von Skype. Ich kannte den nicht. Und dann hat er mich abends, als wir angekommen sind, sofort seinen Freunden vorgestellt. Wir sind feiern gegangen. Wir sind ins, damals, das hieß Mix, M-I-K-Z, glaube ich. Das war ein Club in Friedrichshain in der Revaler Straße im RAW-Gebiet. War so ein Techno-Club. Und es war so krass, weil ich kam halt vom Dorf. Ne? Karlsruhe ist ja wirklich Dorf, wenn du es vergleichst mit Berlin. Und auf dem Weg zu diesem Club wurden uns Drogen angeboten von den Leuten, die da an der Seite stehen. Koks, LSD, Speed, Kokain, alles. Was willst du? Wirklich, wie man es kennt von Filmen, wenn sie da einen Mantel aufmachen und so ihr Repertoire zeigen. Und ich war total schockiert. Dann sind wir in diesen Club rein. Und dann haben auf der Toilette die Leute irgendwie Drogen konsumiert und miteinander gevögelt. Und ich so, was ist denn hier los? Ich bin ja im Irrenhaus gelandet. Bin dann abends, also früh morgens wieder nach Hause und bin direkt mit meinem Mitbewohner ins Bett. Und das war mein erstes schwules Mal. Und auf einmal waren wir zusammen. Ja, das war, der ist im Prinzip mit mir fremdgegangen an diesem Abend.
Aww.
Und ich war so in Euphorie über Berlin und fand den halt auch super toll. Und für mich war auch diese schwule Identität komplett neu. Und auch jemanden zu haben, der das versteht und der sich da auskennt und alles. Und der hat das halt ausgenutzt und hat mich da sofort in sein Bett gelockt. Und ich war willig. Ich habe mich gefügt.
Ja,
und das war auch toll.
Das
war gut und war natürlich nicht so gut. Das ist ja dann irgendwann alles rausgekommen, weil er seinem eigentlichen Freund dann beichten musste nach ein paar Monaten. Und ich musste ja mit dem zusammen in einer WG leben. Also nicht mit einem Freund, der war ja in Karlsruhe, mit meinem dann neuen Freund und habe dann auch immer mehr ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich war halt auch noch blutjung, ne? Ich war ein Kind im Prinzip. Ich war erst 12, 2011. Und
ja. Wenn man halt ja, so studiert mit 12.
Genau, aber das hat dann durch, ich war ein Streber, ne? Ich war ein Überflieger. Und das ist mir aber um die Ohren geflogen. Natürlich, what goes around comes around. Ne? Das ist ja auch was du predigst. Nothing good comes to the side chick. Das ist so.
Except Camilla.
Auf einmal kannst du Königin werden.
Also ich sag's dir, Camilla hat all meinen Aussagen.
Respekt.
Ja, also Camilla hat gezeigt, es gibt das Gegenteil. Du kannst auch als Affäre Königin werden.
Ja, auf jeden Fall wurde dann, auch ich wurde betrogen von ihm und das war ganz schlimm, weil es war meine erste große Liebe, meine erste große schwule Liebe und mein erstes Mal mit einem Mann und all diese Sachen, weißt du, diese ganzen ersten Male in einer neuen Stadt, wo du fremd bist, wo du niemanden kennst und so musste ich dann da irgendwie an Weihnachten, ich bin im Oktober hingezogen und an Weihnachten musste ich dann ausziehen, an Heiligabend und stand auf der Straße, das war irgendwie nicht so geil. Das vor allem, weil ich kannte ja wirklich niemanden außer meiner neuen Uni-Kollegin. Und dann hat mich, glaube ich, auch Cinka, jetzt eine meiner besten Freundinnen und meine Musikproduzentin, hat mich dann aufgenommen. Und das war ganz, ganz tragisch. Und das war ein Fehler, den ich nie wieder begehen werde. Und ja, aber was draus gelernt, ist eine Story, die ich für immer mit mir trage. War ja auch schön und es war auch schlimm gleichzeitig. Ja.
Du, die Leute fragen übrigens immer, wenn sie das Video sehen mit dir, ob das wirklich ein Tannenbaum im Hintergrund ist.
Ja, das ist immer noch mein Tannenbaum von Weihnachten, den ich immer noch nicht abgebaut habe. Weil
jetzt lohnt sich das auch nicht mehr.
Nö, jetzt lohnt sich das nicht. Entweder der bleibt jetzt einfach stehen, bis wieder Weihnachten ist, oder der wird halt abgebaut, wenn wir hier endlich ausziehen. Hoffentlich im August, September irgendwann, ne? Ja, aber es ist noch mein Weihnachtsbaum. Schön, oder?
Richtig schön.
Der war auch fucking teuer, deswegen lasse ich den da auch immer so lang stehen wie möglich. Und ich sehe den ja gar nicht mehr irgendwie. Das ist ja wie wenn man Tattoos am Körper hat und in den Spiegel guckt, irgendwann sieht man die nicht mehr. Genauso ist es mit diesem Weihnachtsbaum, ich sehe den nicht. Außer abends, wenn der sich von selbst an- und ausschaltet, weil der ein ganz tolles Lichtspiel hat. Ja,
betriebsblind. Ja, gut, also du hast das Thema ja quasi schon angestochen.
Ach, so schnell habe ich es angestochen schon.
Ja,
Fremdgehen. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht. Es ist ja was du durch deinen Dirty Donnerstag andauernd besprechen musst oder darfst und kannst und möchtest. Und ich habe da durch meine Vergangenheit, dass ich eben auch schon betrogen wurde von meinem damaligen Freund, auch so meine eigenen Gedanken. Und jetzt bin ich ja in einer sehr langen Beziehung, schon seit fast 10 Jahren. Und da hat man ja auch schon irgendwie einiges besprochen und mitgemacht oder nicht mitgemacht. Und ich finde das interessant zu hören, auch von Leuten da draußen, warum fühlen wir uns eigentlich betrogen oder warum fühlen wir uns so furchtbar schlecht, wenn der Partner fremd geht? Warum tut uns das so weh? Also mir hat das damals das Herz gebrochen, ohne Ende. Und ich glaube, so geht das den meisten Leuten da draußen auch. Und ich habe da meine eigenen Gedanken zu dieser Frage. Aber ich wollte erstmal hören, was du so überhaupt zu dem Thema zu sagen hast.
Also dieses Thema mit körperlich oder seelisch betrügen, das ist halt allgegenwärtig. Und wahrscheinlich macht das 30-40% von meinem Dirty Donnerstag Postfach aus, nach all den Jahren, in der Hoffnung, dass wir immer die Antwort bekommen oder Leute wollen von mir die Antwort haben, warum ist das jetzt passiert und wie kriege ich den Schmerz verarbeitet und kriegt man das noch repariert, und habe meine Meinung dazu in den letzten Jahren halt auch komplett drastisch verändert, weil ich das gesamte Konzept Beziehung und Monogamie, genauso wie Treue und auch Untreue, einfach immer und immer wieder für mich selber durchgekaut habe. Ich glaube, dass Betrogenwerden ganz viel mit einem Menschen macht, aber ich finde, dass es absolut an der Zeit ist, dass wir das mal so ein bisschen strukturierter besprechen oder begutachten.
Bedenken auch, ja.
Bedenken, ja, total. Ja, erstmal also, das als kleinen Teaser.
Ich weiß noch damals, als ich mit diesem Typ zusammen war, da hat mir das unglaublich wehgetan, als ich das herausgefunden habe. Und zwar, weil erstens mal war ich noch super jung, es war meine erste Beziehung mit einem Typen. Und ich hatte mir noch nie Gedanken über Beziehungen und Beziehungsmodelle gemacht. Und mein Fazit, warum wir uns betrogen oder schlecht fühlen, wenn wir in Anführungszeichen betrogen werden, ist einfach das, dass uns die Gesellschaft darauf getrimmt hat, dass man monogam sein muss, dass eine Beziehung nur dann richtig ist, wenn sie monogam geführt wird. Das ist ja so das Ideal, das uns ja auch die ganzen Filme und Fernsehen vorleben. Also Monogamie ist ja irgendwie das Nonplusultra. Und ich glaube, dass das ganz viel mit eigener Unsicherheit und Eifersucht zu tun hat. Und am Ende ist Monogamie, finde ich, auch ganz viel Egoismus. Wenn ich mir überlege, dass ich mit 20, 30 irgendwie einen Partner finde und das ist mein Partner fürs Leben, das weiß ich, weil ich den über alles liebe und weil ich weiß, mit diesem Menschen kann ich bis zum Rest meines Lebens glücklich sein, dann finde ich es aber gleichzeitig auch Quatsch zu sagen, das ist der Partner, mit dem ich Rest meines Lebens Sex habe und diesen Sex auch, der mich zu 100% erfüllt. Denn ich will ja auch nicht bis zum Rest meines Lebens nur noch Pizza essen oder nur noch Pasta.
Ich glaube, dass es der große Fehler ist,
der Gesellschaft zu erwarten, dass mein Partner, mein Liebespartner, mein Lebenspartner auf allen Levels, die es gibt in einer Beziehung, dass der dort zu 100% all meine Bedürfnisse abdecken kann. Es ist total utopisch und ich finde auch nicht gut für eine Beziehung, wenn ich erwarte, dass mein Freund, mein Partner der beste Liebhaber ist, den ich jemals haben werde, dass mein Partner der beste Freund ist, den ich jemals haben werde, dass mein Partner die lustigste Person ist, die ich kennen werde. All diese Erwartungen, die man an einen Partner hat, die führen ja dazu, dass man unter Dauerstress ist, weil sobald diese Erwartungen nicht getroffen werden, fühle ich mich nicht mehr glücklich. Und ich habe gelernt, in nicht nur dieser Beziehung, sondern auch den Beziehungen davor, als ich die reflektiert habe, für mich daraus zu schließen, nee, Moment, mein Partner ist mein Partner, weil ich den liebe, und ich liebe den nicht nur, weil er der Beste im Bett ist oder der beste Freund oder der Beste, mit dem ich lachen kann, sondern aus der Gesamtheit. Der ist da vielleicht der Beste, da hat er vielleicht Nachholbedarf, all diese Sachen, und das zusammen macht meinen Partner aus, und ich kann nicht von ihm erwarten, mich überall gleich abzuholen. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn für dich?
Ja. Also der Mensch hat ja ein ganz starkes Sicherheitsbedürfnis. Deswegen stehen wir ja auch in unserer Kultur zumindest so darauf, ein Haus zu kaufen.
Und deswegen stehen wir auch darauf, unbefristete Arbeitsverträge zu haben. Wir wollen ja immer Sicherheit. Und deswegen suchen Menschen ja auch immer noch nach dem oder der einen für den Rest des Lebens. Und wir, also ich kriege die Frage ja auch ganz oft gestellt, wann kommt denn der Richtige oder die Nächste soll jetzt auch die eine sein? Und bis dass der Tod uns scheidet, das sind ja alles so Phrasen, das sind ja alles Floskeln, die den Menschen ja einfach nur Sicherheit geben, obwohl wir insgeheim ja alle wissen, es gibt für nichts eine Sicherheit. Also das ist ja Blödsinn, es macht ja auch irgendwo keinen Spaß, sich da, bis wir die Augen zumachen und in der Kiste liegen, da irgendwie auf Lebzeiten zu unterschreiben. Aber das ist auch eine Geschmackssache. Ich hätte da keine Lust drauf, die Sicherheit zu haben, ich müsste für immer hier leben oder hätte für immer den einen Menschen an meiner Seite, beziehungsweise es kommt auf die Bedingung an. Also wissenschaftlich gesehen ist der Mensch monogam, allerdings mit regelrechten Ausnahmen. Das sagt die Wissenschaft.
Was ist das für eine Wissenschaft? Wie kommen die darauf?
Also ich glaube schon, dass Wissenschaftler da ihre Arten und Weisen haben, da zu forschen. Mhm. Gerade so Verhaltenspsychiater haben es ja irgendwie drauf mit verschiedenen Sachen. Das rührt daher, dass kein Lebewesen so lange braucht, um selbstständig zu werden wie der Mensch. Also Tiere sind ja viel, viel schneller Flügge. Das Menschenkind braucht ja unfassbar lange, unfassbar, um alleine zu essen und zu trinken und braucht ganz, ganz lange Nähe. Und deswegen hat die Natur, also ich sage das jetzt alles mit Anführungsstrichen oder sagt die Wissenschaft, der Mensch ist grundsätzlich so darauf gepolt, dass wir lange erstmal treu sind und zumindest zueinander halten, damit das Menschenkind sich entwickeln kann. Dennoch hat der Mensch ja Bedürfnisse, ob das Essen, Trinken oder auch Sexualität ist. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind sexuelle Wesen. Es überrascht die Leute ja irgendwie immer wieder, dass wir sexuelle Wesen sind. Und dass das was extrem Natürliches ist, weil das wollte auch die Natur, damit wir uns ja irgendwie, damit wir die Evolution sichern. Und das sorgt nun mal eben dafür, dass wir zwischendurch auf irgendeine Art und Weise Abwechslung brauchen, ob das der Sex an für sich ist, ob das Kompensierung ist von Unsicherheiten, ob das meinetwegen Gelegenheit ist, ob das fehlende Begierde ist, whatsoever. Der Mensch neigt sehr, sehr gerne dazu, woanders auch mal zu naschen. Das muss ja nicht bedeuten, dass das jeder tut. Aber du findest wahrscheinlich selten eine Beziehung oder eine Ehe, die seit 20, 30, 40 Jahren existiert, wo beide zu 1000% von sich, vom Inneren heraus aus sagen, ich war noch nie in Versuchung, ich hatte noch nie anderweitige Gedanken. Das gibt es einfach nicht. Und am Ende des Tages, und das ist das Wichtigste, ich finde, wenn man in eine Beziehung startet, sollte man dieses Gespräch führen. Welche Vorstellung von Beziehung hast du? Und das ist ein Punkt, den niemand führt. Wenn ich mit dir in eine Beziehung gehe und ich frage dich, wie siehst du das eigentlich mit Monogamie? Wie siehst du das mit der Treue? Dann haben wir ja einen Austausch. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass du sagst, hey, irgendwie ist was in mir, dass ich schon gerne nur mit dir schlafen möchte. Und wir einigen uns dann am Ende darauf, okay, dann sind wir uns körperlich treu, wir schlafen nur miteinander und du schläfst dann trotzdem ein Jahr später mit jemand anderem, dann ist das etwas, was mich ein bisschen wütend macht, weil wir beide hatten einen Deal und wenn du den Deal nicht mehr halten kannst, kann man das Gespräch suchen. Aber dafür muss man ja auch erstmal dieses Gespräch führen.
Ich glaube tatsächlich, dass in den seltensten Fällen eine monogame Beziehung deswegen abgemacht wird, weil ich sage, ich möchte nur noch mit dir schlafen, sondern weil es eher so ist, ich möchte, dass du nur noch mit mir schläfst. Ich glaube wirklich, dass das ein Ego-Ding ist. Mhm. Ich glaube, dass das Unsicherheiten sind auf der eigenen Seite. Man möchte die eine Person sein. Man möchte die besondere Person sein für diesen Menschen. Und in dem Moment, wo man herausfindet, oh, dieser Mensch hat vielleicht noch Bedürfnisse, die ich nicht stillen kann, dann kratzt das am eigenen Ego. Mhm. Es werden Unsicherheiten geweckt, die man vielleicht tief in sich trägt. Und das ist was, wo man eigentlich dran arbeiten soll. Ich glaube auch nicht, dass man, wenn du gerade sagst, ja, man bespricht sowas ja nicht am Anfang, möchtest du eine monogame Beziehung oder sowas führen. Wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich dir wahrscheinlich eine ganz andere Antwort gegeben als jetzt nach fast 10 Jahren in dieser Beziehung. Das ist natürlich auch eine Evolution innerhalb dieser Beziehung.
Ein Reifeprozess auch, ja.
Auch für beide Seiten. Also das ist ja, es wäre, wie gesagt, utopisch zu sagen, dass alles so bleibt, wie es am Anfang war. Nichts bleibt für die Ewigkeit immer so, wie es war.
Ja.
Das ist ja auch Quatsch, weil du brauchst ja auch Raum, dich zu entwickeln in deiner Persönlichkeit und du musst diesen Raum ja auch deinem Gegenüber geben.
Mhm. Aber die Leute verwechseln ja, also die Frage, die mir ganz oft gestellt wird oder die eigentliche Frage hinter den Fragen ist ja immer, mein Mann oder meine Frau hat mich betrogen. Jetzt zweifelt man an der Liebe und was die Menschen ganz oft nicht verstehen ist, dass Liebe nicht immer unbedingt was mit wie kompatibel bin ich zu tun haben oder mit Verhaltensweisen. Wir erwarten einfach immer, wenn du mich lieben würdest, dann. Das ist der todbringendste Satz in einer Beziehung, weil was nach dem dann kommt, entspricht immer nur dem, was ich möchte. Und da sind wir bei dem Thema egoistisch. Wenn du mich lieben würdest, Candy, dann würdest du dich so verhalten, wie ich mich verhalte. Das heißt, du würdest dich maßregeln, auch wenn da ein schöner Mann ist, und würdest dich im Zaum halten und nicht mit dem schlafen, weil ich mache das ja ganz genauso. Und eine Beziehung, wo dieser Satz vorkommt oder diese Einstellung, wenn mein Partner mich liebt, dann macht er das genauso, wie ich es gerne hätte, wird niemals, niemals funktionieren. Und das ist auch eine Menge, was man da einfach abverlangt. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die absolut auf Treue schwören und die niemals jemand anderen eine Sekunde lang zu lang anschauen, geschweige denn anfassen. Du kannst aber nicht immer davon ausgehen, dass dein Gegenüber das genauso sieht. Damit möchte ich nicht schönreden, dass Fremdgehen was Tolles ist. Ich glaube, ich bin auch für eine monogame Beziehung. Ich müsste es mir aber eine Zeit lang angucken und nochmal in mich reinhorchen. Und ich glaube, ich würde die Beziehung dann beenden, wenn es nicht mehr funktioniert. Nichtsdestotrotz sind das alles ganz normale Themen, die auf den Tisch gehören, wenn ich mich in eine Beziehung reinklettere. Und ich muss aufhören zu versuchen, den Menschen so zu formen, wie ich selber bin oder wie ich es gerne hätte, weil das ist dann ein Liebesbeweis. Und Aufopferung war bislang immer nur in der Bibel ein Liebesbeweis. Jemand anderes wichtiger nehmen als sich selber. Und das ist was, da müssen wir einfach dran anknüpfen. Und ich kann an der Stelle sagen, nur weil dein Mann oder deine Frau dich betrügt, hat es noch lange nichts mit der Liebe zu dir zu tun, sondern viel eher mit dem, warum hast du dich nicht so verhalten, wie ich es gerne hätte? Weil wenn du mich lieben würdest, würdest du das tun. Und das ist ein Trugschluss.
Und das ist auch was ich gelernt habe. Wenn ich meinen Partner wirklich total liebe und der ist so ein wichtiger Mensch für mich, warum sollte ich ihm dann bestimmte Bedürfnisse verwehren?
Oh, jetzt geht's aber in die Tiefe.
Mhm. Aber weißt du, was ich meine? Das ist doch, das ist doch total unfair. Wenn ich mit der Zeit merke, um sowas zu merken, bedarf es natürlich einer gewissen funktionierenden Kommunikation, was ja, glaube ich, das größte Problem in allen Beziehungen ist, dass die Kommunikation nicht funktioniert auf entweder einer oder beider Seiten. Aber wenn die Voraussetzung gegeben ist und man eine gute Kommunikation hat, dann weiß man ja im Zweifelsfall auch, was dem anderen Partner fehlt oder was für Bedürfnisse der andere Partner hat, die ich vielleicht nicht unbedingt erfüllen möchte oder auch nicht kann. Das sind ja zwei verschiedene Fälle dann, ne? Aber in egal welchem von diesen beiden Fällen wäre es doch total schon wieder egoistisch von mir und zu sagen, nee, ich verwehr dir das. Also das hätte für mich jetzt nichts mit Liebe zu tun. Wenn ich meinen Partner wirklich liebe, dann möchte ich doch, dass es dem gut geht und dass der machen kann, was ihn glücklich macht. Mhm. Und es ist ja auch total Quatsch. Was für einem Ego-Trip bin ich denn, davon auszugehen, dass ich das Beste in allen Gebieten bin für meinen Partner. Mhm.
Aber das ist ja genau der Punkt. Selbst wenn du deinem Mann oder deiner Frau alles gönnst, dann wäre da ja immer noch, und jetzt kommt das Zauberwort, die Verlustangst und der Vergleich. Was ist denn, wenn jetzt mein Mann mit einer Frau schläft und mein Mann liebt mich und ich gönne dem das, weil ihm das gut tut, aber plötzlich findet er die Frau viel besser, weil die ist ja schöner als ich und intelligenter und die ist viel besser im Bett. Was ist, wenn er mich verletzt? Und da sind wir nochmal bei einer ganz anderen Wurzel angekommen.
Dann ist das halt so. Dann ist das
dann
so.
Ist dann das
kannst
halt
du das
so.
Nicht. Genau, dann kannst du das nicht ändern. Und das wäre dir im Zweifelsfall auch in einer monogamen Beziehung passiert, dass der Typ irgendwann jemand kennengelernt hätte oder die Frau jemanden kennengelernt hätte, wo sie sagt, oh Moment, wow, da habe ich nochmal ganz andere Gefühle oder da fühle ich mich ganz anders abgeholt als in meiner aktuellen Beziehung. Mhm. Und auch hier ist es ein Learning aus meiner Vergangenheit zu sagen, Reisende soll man nicht aufhalten. Mhm. Wenn es mein Partner, den ich so sehr liebe, woanders hinzieht, körperlich oder auch beziehungsmäßig oder auch in ein anderes Land, dann spricht man darüber und dann muss ich diese Person gehen lassen.
Ja, ja.
Weil du wirst ja dann nicht mehr glücklich. Also keine von diesen beiden Personen wird dann glücklich. Und man muss aufhören, den Fehler bei sich zu suchen. Warum war ich nicht genug? Warum was habe ich falsch gemacht? Das ist totaler Quatsch. Und das ist auch Quatsch, den Fehler beim Partner zu suchen, sondern es hat dann halt einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann ist da halt was anderes gekommen.
Aber das ist ja genau das, was die Leute dann glauben bei dieser Verlustangst. Das braucht halt Größe. Die suchen auch am Ende dann eben bei sich selber den Fehler. Und das ist was, das muss man sich ganz schnell abgewöhnen. Das beste Beispiel für Treue oder Untreue sind Freundschaften. Also ich habe verschiedene Freundinnen, die ich alle unter verschiedenen Bedingungen aufsuche, weil jeder hat ihre Qualitäten. Und ich würde sagen, dass ich die alle gleich liebe, alle gleich respektiere. Und warum darf ich in Freundschaften? Du fällst raus bei mir.
Ich hab Hierarchien in meinen Freundschaften. So sieht's aus.
Geil. Aber jetzt ich habe halt verschiedene Freundinnen, die ich ja alle gleich liebe. Warum darf ich denn mehrere Freundinnen haben und es entsteht untereinander kein Zweifel? Warum machen wir da bei Partnerschaften eine Ausnahme? Also, wo unterscheidet sich denn die Partnerschaft von Freundschaften? Denn ich muss es einfach mal so sagen, in meinem Leben waren Freundschaften konstanter oder genauso konstant wie Partnerschaften, auch von der Qualität, auch vom Vertrauen. Also wer ist denn da aus seinem Loch gekrochen und hat gesagt, du, bei Beziehungen geht das aber eben einfach nicht. Und nochmal, ich möchte die Monogamie hier nicht totquatschen, weil ich glaube, dass ich da auch eher hintendiere. Aber man muss da auch einfach mal ehrlich zu sich sein und sagen, ich möchte nicht, dass du mit einer anderen Frau schläfst, weil mein Selbstbewusstsein einfach noch nicht so weit ist, weil ich Probleme habe mit meinem Selbstwert resultierend aus meiner Geschichte, weil ich mich noch zu sehr vergleiche, weil ich vielleicht zu große Verlustängste habe. Und deswegen möchte ich erstmal mit dir diesen Weg der Monogamie einschlagen. Mal schauen, wie ich mich weiterentwickle. Das ist für mich nochmal ein richtig großer Unterschied. Aber wir verwechseln ganz oft Liebe und Beziehung mit Besitztum. Du kannst einen Menschen nicht besitzen. Und das ist ganz oft das, was wir glauben. Das suggeriert uns übrigens auch Hollywood und auch Liebeslieder, die sagen, I never owned you or do I own you. Du kannst keinen Menschen besitzen. Das ist so.
Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass da die Monogamie herkommt, diese auferzwungene Monogamie der Gesellschaft, dass früher Heirat hat ja auch was mit Besitztum zu tun gehabt, ne? Oder auch wenn du in andere Kulturen schaust, wo Heiraten noch irgendwie jemanden in einen anderen Stand bringen können oder dass Leute, wenn die heiraten, dass dann der Besitz von der Familie übergeht, irgendwie so, also es hat viel mit Besitztum zu tun und ich finde es auch, dass es sich in der Sprache widerspiegelt und deswegen finde ich ganz, 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 ganz schlimm, wenn Influencerinnen oder sonstige Frauen in ihrem Profil auf Instagram reinschreiben, Ehefrau von oder Wifey of. Ich finde, das ist schon sowas Erniedrigendes fast.
Also ganz kritisch.
Ich finde es total kritisch, weil du gehörst diesem Mann nicht und du bist nicht die Ehefrau von oder also ich, aber über sowas macht man sich keine Gedanken.
Aber die verpacken das unter einem ganz anderen Deckmantel und das ist, was mich am meisten stört. Mich stört es ja sowieso, wenn Leute Dinge unter irgendeiner anderen Sache verstecken. Nämlich dieses, ich möchte nicht von Männern angeschrieben werden, dann wissen die nämlich direkt, dass ich einen Partner habe. So ein Blödsinn. Am Ende des Tages hat das einfach nur was mit einem digitalen Besitztum zu tun. Und ich finde ganz genauso wie du, viele machen sich da keine Gedanken drüber, das muss man denen einfach zugestehen. Es hat was Erniedrigendes. Du hast das schon richtig ausgedrückt. Mhm. Und super, super überflüssig einfach. Das hat auch nichts mit einer Bekennung zu tun oder ich erkenne meinen Partner oder Partnerin an. Am Ende des Tages ist das deine Headline von deiner digitalen Visitenkarte. Du würdest doch auch nicht in deiner beruflichen Visitenkarte oder sonst irgendwo in deiner Biografie ganz vorne aufs Cover schreiben, bin die Ehefrau von. Und das kannst du damit absolut vergleichen. Das ist Quatsch, ist das.
Und was mir aufgefallen ist, und das war, nachdem ich da mit Freunden drüber diskutiert habe, habe ich da explizit drauf geachtet. Und macht ihr das bitte auch mal. Mir ist aufgefallen, dass Frauen vor allem schreiben, Ehefrau von oder Wifey of. Das ist ja jetzt so ein Trendbegriff. Wifey
ich weiß,
of,
was du jetzt sagen willst.
Und die Männer haben ihr Profil... Wenn sie ja. Die Partnerin referenzieren, was eigentlich so gut wie nie passiert, dann schreiben sie in love with oder zusammen mit oder also sie formulieren das komplett anders. Sie würden niemals sagen, ich bin der Ehemann von.
Oder manchmal tun sie es auch gar nicht. Ich kenne ja auch viele Frauen, die haben ganz viele Pärchenbilder im Profil und genießen das. Und wenn du dir sein Profil anguckst, ist da nirgendwo die Frau zu sehen. Und da bin ich manchmal auch darauf gespannt, wie das jemand rechtfertigt. Aber Leute, die in beschissenen Beziehungen stecken, die keine, ich will nicht sagen Regeln haben, aber keinen Leitfaden, sind ja absolute Naturtalente und Künstler darin, immer Ausreden dafür zu finden, dass die Beziehung ja gar nicht so beschissen ist. Ich guck's mir doch seit Jahren an. Es ist unglaublich, wie vor allen Dingen Frauen sich einen Scherbenhaufen als die schönste Smaragdkultur reden können. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich finde, dass eine Beziehung immer einen Leitfaden braucht, den beide kennen müssen. Ich benutze extra nicht das Wort Regeln, aber das Wichtigste zu Beginn einer Beziehung ist erstmal festzustellen, sind wir jetzt hier eigentlich in einer Beziehung, möchten wir das und nach welcher Philosophie verpacken wir die Beziehung und stehen wir vor allen Dingen auch zueinander, also wollen wir das beide. Und das klingt vielleicht lächerlich, wenn ich das so sage, dieses, ich muss mir erstmal überlegen, ob ich das wirklich will, aber ich kenne zu viele Beziehungen, die sich das anscheinend noch nie gefragt haben, wo ich den Eindruck habe, irgendwie wollen die das ja nicht.
Mhm. Erstmal zusammen vor ChatGPT setzen und sagen, schreib uns ein Handbuch für unsere Beziehung.
Schreib uns einen Beziehungsvertrag, da kommt eine Unterschrift drunter und gut ist. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Wenn du eine Frau zum Beispiel siehst, die wurde von ihrem Mann betrogen. Und ich möchte dazu sagen, dass ich zwischen Fremdgehen und Betrügen einen Unterschied mache. Fremdgehen ist mit einem anderen Menschen zu schlafen. Betrug ist immer noch was Boshaftes, was mit Lügen zu tun hat, was mit Hintergehen zu tun hat. Und das ist ja auch das, was beim Fremdgehen oft so schmerzvoll ist. Weil die Frau weint jetzt nicht unbedingt, weil er mit einer anderen Sex hatte. Also vielleicht schon, aber meines Erachtens ist das nur das halbe Übel. Sondern der Betrug, dieses vorsätzliche Unehrlichsein, das ist ja das, was eben so schmerzt. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, dass man über solche Sachen von vornherein einfach mal spricht.
Wo fängt denn bei dir, oder wo fängt denn bei den Leuten, die dir schreiben, das Fremdgehen an?
Ganz unterschiedlich. Manche fragen mich, ich habe gesehen, dass mein Mann oder meine Frau mit jemand anderes schreibt oder mein Mann geht in der Mittagspause mit einer Kollegin essen. Bis hin zu, der hatte jahrelang eine Affäre und die ist sogar schwanger davon geworden. Von bis.
Ist für die Leute da draußen schon im Club flirten, ist das schon Fremdgehen? Nee, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Schelle. Da kriegst du eine Schelle dafür, oder?
Das ist eine Empfindungssache einfach. Also da fragen sich die Leute ja auch, wie ist der Zustand? War mein Typ jetzt besoffen auf der Weihnachtsfeier, als er mit der anderen rumgeknutscht hat? Oder hat das jemand vorsätzlich, hat er seit einem Jahr eine Affäre? Und ich finde auch, dass das einen riesigen Unterschied macht.
Was hast du deinen Partnern bisher zugestanden? Was haben die dürfen? Wo hat für dich das Fremdgehen begonnen? Und wo beginnt es heute vielleicht?
Ich habe das meistens immer erst rausbekommen, als das Kind schon im Brunnen gefallen war. Ich hatte einen Partner, der hatte pausenlos Affären. Und eine davon, der hat da sogar ein Auto gekauft oder geleast, damit sie die Schnauze hält und mir das nicht sagt, weil sie ihn bedroht hat, dass sie alles auspetzt. Du, ich habe Geschichten zu erzählen aus meinem Leben.
Mhm. Oh, wow.
Ja.
Aber bist du jemand, der eifersüchtig ist? Also dürfte dein Partner mit Frauen schreiben? Einfach so Instagram.
Ich war sehr eifersüchtig, sehr. Und in den letzten Jahren habe ich viel für mich klargemacht. Sehr viel. Ich habe aus so katastrophalen Geschehnissen in meinem Leben, was Männer und Eifersucht betrifft, eine Menge gelernt und ich würde sagen, dass ich jetzt einen anderen Blickwinkel darauf habe.
Ich hoffe, dass wir unseren Küchenschaben da draußen auch ein bisschen die Augen öffnen konnten oder auch so ein für euch so einen internen Diskurs mal angetrieben haben, dass ihr mal drüber nachdenkt, was ist für euch Fremdgehen? Vielleicht habt ihr da nochmal einen neuen Ansporn bekommen, drüber nachzudenken. Vor allem, was das mit euch macht, warum ihr denkt, dass das Fremdgehen sei und so weiter. Nicolette, das war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für diese tolle Folge.
Ich danke dir.
Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bye,
bye. Dir auch. Ciao.